1. Nur für Erwachsene.
Wir haben eine sehr erfolgreiche Autorin hier bei uns, die mit dem ersten Roman schon die Bestsellerlisten gestürmt hat, wie man so schön sagt. Aber was ja vielleicht noch viel wichtiger ist, wirklich für viele Diskussionen gesorgt hat, auch in Wunden hineingestoßen hat, nachgedacht hat über Vergangenheit, ein wichtiges Thema für dich, also DDR-Vergangenheit. Das neue Buch ist ein bisschen anders, geht in eine etwas andere Richtung und trotzdem gibt es auch Parallelen, wenn wir alles bereden. Sie ist außerdem indirekt, sage ich das mal, eine Kollegin, denn sie hat beim RBB, ja, das hast du vielleicht noch nicht so gesehen, aber ja, mitgearbeitet an dieser tollen, tollen Serie Warten auf den Bus, die ja wirklich Kult inzwischen ist. Und da ist auch eine der Autorinnen, kann man auch sehr stolz drauf sein. Ganz herzlich willkommen, Anne Raab ist bei uns.
Hallo.
Ich sage immer so gern positive Dinge über den RBB. Weißt du, wenn man schon mal was hat, dann soll man es auch nutzen. Die Möglichkeit von Glück. Das war der Roman, den du geschrieben hast, der sehr autobiografisch war. Was haben wir ihn so gelesen? Der auch schon eine Mischung war. Das ist vielleicht auch wichtig für dieses Buch. Von erzählerischem, also wirklich romanhaften und essayistischen. Also immer wieder gehst du raus, trittst sozusagen vor uns hin und sprichst dann wirklich über deine Nöte, deine Erinnerungen, auch bestimmte Schmerzen, die ja mit verbunden sind. Jetzt aber ein richtiger Essayband. Das ist es ja. Also wirklich ein großer Essay. Das M Wort gegen die Verachtung der Moral. Warum also dieser Schritt jetzt ganz raus aus dem Roman?
Ach naja, also das nächste Buch wird wieder ein Roman. Also das ist jetzt nicht sozusagen der Schritt davon weg. Ich wechsle immer gerne mal so, weil es bestimmte Themen gibt, die sich für das eine oder für das andere mehr eignen. Und tatsächlich war jetzt die Idee, es hat sich so viel, ich bin ja auch politische Essayistin, ich schreibe ja auch für Zeitungen und so. Es hat sich so viel ereignet, dass ich doch mal mir es rausgenommen habe, mich ein bisschen länger hinzusetzen und mal einen größeren Bogen zu schlagen als einen Zeitungsessay.
Also über 200 Seiten wird darüber nachgedacht, was ist Moral? Das ist das M-Wort und schon, dass du so ironisch hier benennst, heißt ja oder zeigt uns, irgendwas stimmt damit nicht. Das ist was Anachronistisches, etwas, was man nicht ausspricht, wo man sich komisch vorkommt vielleicht. Du machst es aber doch, warum?
Ja, weil ich habe darüber nachgedacht, was hat sich eigentlich so verändert in diesen letzten 10 Jahren. Das war ja rasant und im Kern war es das für mich eben dann. Dieser Verlust von Moral, das Gefühl, kein Politiker möchte gern mehr Moral in den Vordergrund stellen. Alle haben ganz doll Angst davor. Ich meine, besonders hat man es beim Wahlkampf der Grünen dann gesehen, ja, wo auch dann Ricarda Lang immer nicht müde wurde zu sagen, nein, wir sind jetzt alle gar nicht mehr so moralisch und so. Die haben das richtig angenommen, dass man es ihnen so vorgeworfen hat. Und eigentlich ist das, also das, was ich dem zugrunde lege, ist ja diese Idee von der Gleichwertigkeit aller Menschen, so Gleichheit an Würde und Wert. Und das ist etwas, was den Westen, der jetzt so unter Beschuss steht, von dem viele gar nicht mehr wissen, gibt es ihn noch, was ihn so erfolgreich gemacht hat und so vorangebracht hat. Und deswegen war das für mich der Kern, den ich gern mal noch ein bisschen umkreisen wollte.
Jetzt hast du die Definition, deine Definition ja schon quasi jetzt hier eingeflochten, nach der ich fragen wollte, also was Moral für dich ist, weil es ist eben nicht ein System von irgendwelchen Vorschriften, wie man sich verhalten hat, das klingt ja dann so ein bisschen nach Katechismus, sondern es ist für dich wirklich vor allem soziale, politische Gerechtigkeit und Gleichheit. Also da zieht sich das ganze Buch, diese Definition.
Genau, es geht mir nicht um sozusagen einen Verhaltenskodex auszurufen oder zu sagen, so jetzt trennt euren Müll und esst kein Fleisch oder irgendwas, ja, sondern sich dem Ganzen nochmal grundsätzlicher zu nähern und tatsächlich ein gesellschaftspolitisches Denken anzustoßen. Nochmal zu sagen, wie wollen wir denn miteinander leben? Wie kann es dann vielleicht vorwärts gehen in dieser Welt ja der Krisen, die uns auch total überfordern, zu Recht überfordern? Also ich wäre auch misstrauisch, wenn irgendwer sagen würde, okay, ich weiß es jetzt, wie es geht. Aber ich glaube, wir sollten das jetzt, wo so rasant in eine Richtung immer weiter nach rechts, immer mehr ins Autoritäre geht, noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, lass uns doch mal reden.
Du zitierst Brecht, also wieso sehr gern, auch im Roman, nämlich dieses, wie die Welt ist, muss sie nicht bleiben. Und das ist ja eigentlich ein sehr, sehr schönes, optimistisches Motto. Und auch in deinem Buch, ich merke, dass alle paar Seiten versuchst du immer wieder zu sagen, Leute, es ist alles ganz furchtbar. Natürlich ist es, das müssen wir gar nicht drüber reden. Also es reicht einfach, Nachrichten zu schauen. Wir wollen irgendwie optimistisch bleiben. Du willst irgendwas doch bewegen und hast auch eine Hoffnung. Und die ist natürlich verbunden mit Menschen, die an deiner Seite sind oder die du unterstützt.
Naja, auch vor allen Dingen mit der Erkenntnis, dass ja nichts nützt, sich dem Pessimismus hinzugeben. Also ich würde gar nicht sagen, dass ich ein optimistischer Mensch bin, aber ich bin ein trotziger Mensch. So, und wenn ich es durchdenke und sage, naja gut, ich gebe jetzt auf, ist alles im Arsch. Ist mir doch egal, ich wohne ganz schön hier in Berlin und so, geht ja auch. dann befürchte ich doch, wenn wir das so machen und auch vielleicht uns dem Zynismus, ja, der da drin dann auch steckt, hingeben, dass wir dann wirklich auf eine Rutschbahn geraten, die nicht mehr aufzuhalten ist. Und letztlich weiß ich nicht, ob es was nützt, weiß ich nicht, ob wir das Ruder nochmal rumgerissen kriegen. Es gibt ganz, ganz viel, was dagegen spricht. Aber wenn wir es nicht versuchen, dann wird's nichts. Und tatsächlich ist alle Welt, so wie sie ist, die ist immer gedacht, ist immer entwickelt, ist immer gemacht, ja. Also kann sie auch immer anders sein.
Und dann natürlich der nächste Schritt, wenn es versucht wird, also ich sag's das mal, so vereinfacht, eine moralische Politik zu machen, also moralische Grundsätze zu nehmen als Grundlage eben für deine Politik. Ich denke mal an ein Thema, was dir auch wichtig ist, also Feminismus, feministische Außenpolitik, den Begriff gab's ja und der wurde sehr verspottet. Und ich weiß auch nicht, ob es wirklich funktioniert hat, ob es aufgegangen ist, könnte man lange darüber diskutieren. Aber dann kommt schon so eine Frage an, dass man sagt, sind das wirklich Instrumente für Politik? Müsste es nicht alles immer pragmatisch sein und nur auf den Augenblick hin?
Na, die Frage ist eben, ob das Gegensätze sind. Also ob das Nachdenken über die Grundsätze, über die grundsätzlichen Richtlinien, das vielleicht von dem, wo man sagt, okay, dahinter kann ich nicht zurück. Das ist meine Ausgangsbasis, zum Beispiel davon auszugehen, dass alle Menschen gleich an Wert und Würde sind. Und danach richte ich dann die Maßnahmen aus. Also das sind Sachen, da würde ich immer sagen, das widerspricht sich eigentlich gar nicht. Da wurden wir so ein bisschen reingeschossen in so einen falschen Widerspruch. Pragmatik oder Pragmatismus und Nachdenken über Moralen, intellektuell sich damit auseinanderzusetzen, wie die Gesellschaft aussehen könnte, in der wir leben, ist für mich kein Widerspruch.
Und wie das aussehen könnte praktisch, das bereden wir gleich. Anne Raabe hat ein Buch herausgebracht, und zwar vor ein paar Tagen erst, ne? Am Samstag ist es, glaube ich.
Genau, am Samstag.
Genau.
Ja.
Das M-Wort gegen die Verachtung der Moral. Und das ist, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, Anne, auch so ein trotziges Schreiben gegen den Zeitgeist. Also das ist alles irgendwie in der Versuch zu sagen, Leute, nein, wir wollen nicht alle Werte über den Haufen werfen. Ich mache das jetzt, wie war das beim Schreiben für dich? Weil der Irrsinn steigert sich ja täglich. Also man kann ja im Prinzip, wenn man aktuell jetzt arbeiten würde, käme man nicht mehr hinterher.
Ja, also so ging es mir beim Schreiben auch. Also diese völlige Überforderung. Und das war auch einer der Gründe, warum ich eben da auch Tagebucheinträge und so weiter mit habe einfließen lassen. Weil ich das Gefühl habe, einerseits ist so dieses so mich da zur Verfügung stellen, auch für viele Leute dann einen Anknüpfungspunkt zu sehen. Ah, mir geht's nicht alleine so, ja. Den anderen geht's genauso. Und auch tatsächlich zu spiegeln, das ist immer was ich versuche, mir auch als Autorin ein bisschen auf die Schliche zu kommen oder mir nicht ganz so zu trauen, mir auch zu widersprechen oder diese Widersprüchlichkeit, den Zweifel offen zu legen. Im Moment ist die Welt nicht richtig greifbar. Also, und gleichzeitig kommt sie in einer Härte, wie wir sie kaum erlebt haben. Also, es ist ja auch schon wieder so ein Widerspruch, ne? Es ist ganz, ganz, ganz schwierig, ja.
Ich habe mich auch gefragt, so beim Lesen, auch beim Nachdenken über, was ist Moral, natürlich, wird es vielleicht doch mal wieder besser? Also ich bin ja so ein Kind, weißt du, aus der 70er Jahre, ich erinnere mich so an Entspannungspolitik, es war ja plötzlich alles möglich, über die Wende wollen wir gar nicht reden, also was dann möglich war plötzlich. Und manchmal habe ich noch diese naive Hoffnung, es wird irgendwann mal wieder besser, es kann doch nicht immer so weitergehen.
Ich weiß es nicht. Also da fühle ich mich jetzt überfragt.
Schreibst du aber auch drüber, du schreibst genau darüber, also wird es mal irgendwann besser?
Aber ich würde zumindest sagen, die Möglichkeit besteht. So. Das ist ja mal nicht nichts.
Also das ist wieder das Prinzip Hoffnung, auf das wir da kommen. Was würdest du den Leuten also auch raten? Also wenn jetzt sozusagen Politiker, Politikerinnen jetzt auf dich zukommen und sagen, du, ich habe dein Buch gelesen, wie können wir denn handeln? Denn wir wissen alle, da würde ich wirklich nicht, was jetzt demokratische Partei betrifft, welcher ungeheurer Druck, auch Arbeitsdruck auf den lastet und. Also sie kommen ja, glaube ich, gar nicht zum Nachdenken darüber, was zum Beispiel moralisches Handeln wäre.
Also ich glaube schon, dass was wir, ich komme mal eher so von dem, wie es nicht geht oder wo ich sehe, so das ist schwierig, weil es fällt mir jetzt schwer, konkrete Tipps zu geben. Es gibt ein bisschen ein paar Sachen, ne, Thema Ungleichheit und so, schon so Sachen, wo ich sagen würde, okay, da könnte man mal rangehen. Aber vor allen Dingen, was wir gesehen haben, wenn wir an sowas wie gemeinsame Abstimmungen mit der AfD denken oder auch in der Ampelkoalition, dieses ständige wieder so auf den eigenen Vorteil, den Koalitionspartner in die Pfanne hauen oder so, ne? Mit der Macht da spielen. Das sind so Sachen, wo ich sagen würde, Vorsicht. Also das geht nicht gut. Gerade sieht man auch eben diese gemeinsame Abstimmung mit der AfD hat der CDU nicht genutzt. So. Da wirklich aufpassen, diesen sozusagen kein taktisches Verhältnis zum Extremismus, zum Autoritarismus entwickeln. Das ist das Gefährliche, weil man kann mit denen nicht spielen. Die spielen mit uns sonst.
Das ist genau diese Frage. die du auch diskutierst und die ja auch ernsthaft diskutiert wird, soll man sie nicht mal machen lassen? Lass sie doch mal ran und dann wird man schon sehen, wie sie dann eine Bruchlandung hinlegen oder sowas.
Es ist ja relativ absurd, dass das gerade in Deutschland diskutiert wird, wo wir ja eigentlich ganz gut wissen, wie das dann ausgeht. Ne? Also bin ich überhaupt gar kein Fan von, sondern ich glaube, wir sollten uns bewusst werden, und das ist, glaube ich, was noch ein bisschen fehlt, wie ernsthaft der Angriff ist auf unsere Demokratie, dass das nicht selbstverständlich ist. Du hast es gerade selber gesagt, ich hätte das auch nicht gedacht, dass uns das noch mal so unterm Hintern weggerissen wird. Dass diesen Angriff sollten wir wirklich begreifen und uns dann auch mit allem, was wir haben, dagegen wehren. Und das heißt, für alles, was unterschiedlich ist, ja, für Menschen in ihrem Berufsalltag nicht still zu sein, wenn vielleicht ein Kollege, mal ganz platt gesagt, was Rassistisches sagt oder wenn jemand ausgegrenzt wird, sich vielleicht engagieren, je nachdem, was man kann. Das kann ein Engagement in einer Partei sein, das kann im Sportverein sein, das kann auch eine Bürgerinitiative, was weiß ich, sein, ja, Omas gegen Rechts oder wie auch immer, wählen gehen. Aber natürlich auch die Justiz, die Polizei, die Ordnungsmächte, die Politiker wirklich das machen, was das Grundgesetz ihnen eigentlich vorgibt und wirklich an der Stelle unnachgiebig sein und handeln.
Und eine Anleitung zum Handeln ist das Buch schon, finde ich. Also man kann es natürlich, jeder muss es für sich beantworten. Bei Brecht geht es auch noch weiter. Wie die Welt ist, muss sie nicht bleiben. Sie voranzutreiben, forscht, bis ihr wisst. So geht dann dieser kleine Vers weiter. Und auch das kann man ja auf das Buch übertragen. Lesen ist Forschen, ist Erkunden von Wirklichkeit. Das kann man mit diesem Buch jetzt tun. Sollte man gleich im Bundestag so auf alle Plätze legen. Das M-Wort gegen die Verachtung.
Würde mir auch gefallen, ja. Genau,
von Anne Rabe.
Wie viele Abgeordnete haben wir?
Ja, unendlich viele, ne?
Wir haben 900 oder 600 irgendwie. Was würde mir gut gefallen. Also
ein großer Teil der Erstauflage schon erschienen bei Klett-Cotta für 20 Euro. Vielen lieben Dank für deinen Besuch. Danke, Anne Rabe.
Danke für die Einladung.
Applaus